Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht. Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Vater, die Stunde ist da. Alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. In deine Hände lege ich meinen Geist. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht. In der Welt seid ihr in Bedrängnis. Aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.
Was für eine Story. Also in den letzten Sonntagen und die Sonntage davor, da hörte mir davon, wie die Begegnung mit Jesus kraftvolle Veränderungen im Leben von dem Zöllner und der Frau, die an dem Blutfluss litt, wie sie Heilung erlebte und Veränderungen in der Lebenssituation erfuhren. Und das nur durch die Begegnung mit Jesus. Jesus hat einen enormen Einfluss auf jeden Einzelnen von uns. Jeder, der es zulässt. Er ist der Fürst des Lebens. Und der Tod konnte ihn und kann ihn nicht halten. Die Führungselite in der Antike hatte enormen Anteil dran, ja schon eher furchtsam war, die Botschaft zu verhindern und tot zu schweigen. Obwohl Jesaja einige Jahrhunderte vorher in seinen Schriften im Kapitel 53 deutlich darauf hingewiesen hat, dass einer kommen wird und er getötet wird um unserer Sünde willen. Und die Schriftstelle war bekannt. Wenn wir Jesaja 53 aufschlagen, da heißt es, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und weil, als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, der vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Und die Schriftstelle war bekannt. David schrieb seine Psalme unter prophetischem Einfluss. Und das, was hier geschrieben steht, ist offenbar worden in Jesus, in dem, was da damals vor 2000 Jahren geschehen ist. Und interessant ist, im Psalm 40 zum Beispiel, da schreibt David, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern verankert. Und interessant ist noch ein anderer Psalm, und zwar der Psalm 22, und man hat so den Eindruck, hier wird regelrecht die Kreuzigungsszene vor, also das ist wie ein Drehbuch, gell? So, da heißt es, und da ist ja schon interessant, wenn man den Psalm 22 liest, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man könnte meinen, Jesus hätte das rezitiert, aber man kann es nicht auf dieses Rezitieren reduzieren, das funktioniert nicht, weil da kommen noch andere Stellen, da heißt es, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Also das ist mehr als nur Rezitieren von irgendwelchen Psalmen, die Jesus da gebracht hat. Das war ein Offenbarwerden dessen, was geschehen sollte, um Heil für die Welt zu bringen. Ich habe geschrieben, es erscheint mal so wie eine Szenevorschau für das Schauspiel, das dann zu späterer Zeit zur Uraufführung kommt. Die Gefangennahme und Verurteilung von Jesus von Nazareth zum Tod am Kreuz. Und es heißt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Diese Tötungsform galt nur Schwerverbrecher. Aber Jesus wurde schuldlos ans Kreuz genagelt, damit wir von Schuld befreit werden. Er wurde um unserer Krankheit willen gemartert, wie in Jesaja 53 erklärt, durch Peitschehiebe, die allein schon tödlich ausgehen konnte, da die siebenschwänzige Katze, wie dieses Marterwerkzeug genannt worden ist, mit Metallstücke versetzt war und schwerste Verletzungen des Ausgepeitschten hinterließ. Also im Normalfall hätte es keiner überlebt. Also wenn man diesem Jesus begegnet, das ist schon eine äußerst außergewöhnliche Situation. Eine Begegnung mit was Übernatürlichem. Was Ungewöhnlichem findet statt, wenn man eine Begegnung mit Jesus hat. So wie Mose in der Wüste dem brennenden Dornbusch, der überhaupt nicht verbrannt ist, begegnet ist. Er kommt da mitten in der Wüste, sieht er diesen Dornbusch und der brennt. Und das Außergewöhnliche daran war, normalerweise verbrennt dieser Dornbusch und bei der extremen Trockenheit verbrennt er eigentlich ziemlich schnell. Wenn der brennt, dann brennt der lichterloh und kurz und dann ist von dem Busch nichts mehr außer Asche zu sehen. Aber da war was anderes zugange. Etwas, das so nicht im Alltäglichen vorkommt. Der Busch, der brannte und verbrannte nicht. Da fand er Begegnung mit was Übernatürlichem statt. Mit dem lebendigen Gott. Die Führer der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, und als Jesus dann kreuzigt war und auferstanden ist, die geboten, die Jünger im Namen Jesu nicht zu lehren. Das war schon eher panikartig, wurde hier ein Verbot ausgesprochen, das mir kurz mal ansieht, in der Apostelgeschichte 5, Vers 27 bis 33. Da heißt es, sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Also die waren wie die Furie. Die wollten, dass die diese Message nicht weitergeben. Sie wollten nicht, dass Jesus bekannt wird, dass die Auferstehung bekannt wird, dass die Vergebung der Sünde möglich ist. Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja, das stimmt. Und gern wird er auch auf Mensch reduziert. Quasi als Revoluzer oder Religionsstifter, Sandaleträger, vorbildlich für die Öko-Bewegung. Und für die Geschäftsleute ist er der Geschäftsmann. Für die Outlaws ist er der Outlaw. Er ist dennoch mehr als nur ein Mensch. Dadurch, dass er der Träger des Heiligen Geistes ist, wird er Sohn des lebendigen Gottes genannt. Der Unterschied macht die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Schon bei der Verkündigung an Maria wird ihr gesagt, in Lukas 1, Vers 35, 36, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Der Geist macht den Unterschied. Der Geist macht den Unterschied, wenn mir Jesus begegnet. begegne mir dem lebendigen Gott. Deshalb kann Heilung geschehen, deshalb können Beziehungen geheilt werden, deshalb finden Menschen wieder Frieden. In der Begegnung mit ihm, der uns geschaffen hat, der einen guten Plan auf einem guten Weg mit uns vorhat. Und der Knaller kommt jetzt, Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn wir den Weg in irdischem Vergänglichem suchen, also wenn wir den Weg in irdischem und Vergänglichem suchen, dann werden wir überhaupt nicht ankommen. Wir werden im Morast der Vergänglichkeit stecken bleiben. Wir brauchen die Begegnung mit dem lebendigen Jesus, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, damit er uns Anteil gibt von seinem Heiligen Geist, der es möglich macht, dass wir nicht im Tode bleiben, sondern wie er auferstanden ist, auferstehen werdet. Jesus ist der Täufer, der mit Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Und wir können das überall suchen, wo wir wollen, wenn wir Friede suchen wollen in irgendwelche Dinge. Wir schaffen das nicht. Wir brauchen die Begegnung mit Jesus, der uns gern Anteil gibt von dem, was er empfangen hat, was er schon von Geburt an mit sich rumtragen hat. Und er verzehrt sich immer nur danach. Er möchte, dass wir erfüllt sind mit seinem Heiligen Geist, dass wir Kraft haben, seine Zeuge zu sein. Wie die verändernde Kraft Jesu bei Paulus von Tarsus stattfand, das ist so gewaltig. Wutschnaubend, vielleicht haben wir das Bild von dem, das soll jetzt bloß ein Abbild sein, von dem Saul von Tarsus, wie er die Begegnung mit Jesus hatte. Er war unterwegs nach Damaskus, er hatte also Briefe gekriegt von der Obre, dass er alle, die auf dem Weg sind, dem Jesus von Nazareth zu folgen, in Gefangenschaft zu führen und sie festzusetzen. Er hat sie nicht bloß gefangen gesetzt, er hat sie auch noch tötet. Er war so wutschnaubend, weil er dacht hat, er tut den Wille Gottes. Und Saul verfolgte die Gemeinde und alle, die er auf dem Weg gefunden hat, hat er in Gefangenschaft geführt. Viele wurden tötet, Familie auseinandergerissen und zerstört. Sei Gier nach mehr Erfolg brachte ihn dazu, sich mit Briefe auf den Weg nach Damaskus zu machen, damit er dort alle Gemeinde quasi platt macht. Ja. Es ist ihm leider nicht gelungen. Mehr existiert heute noch. Er hat überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass er eine ungewöhnliche Begegnung machen wird mit dem lebendigen Gott. Wie komme ich drauf, dass er eine Begegnung mit dem lebendigen Gott macht? Da steht doch, dass er Jesus begegnet ist. Jesus sagte mal an der Stelle zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was in dieser Situation geschieht, ist absolut genial. Ihn so Kehrtwendung seiner Motive zu führen, bedurfte mehr als nur einer Diskussion unter Theologen, wo man das für und wider abwiegt und dann eventuell bei genügend schlagkräftigen Argumenten zu einer Übereinstimmung und Überzeugung kommt und das dann als neue Kanon der Glaubensüberzeugung festgeschrieben wird. Neu. Saul musste mit mehr Überzeugungskraft konfrontiert werden. Direkt und volle Pulle. Ausbremst werden. Er wurde nicht nur für sein Handeln, was er gemacht hat, überhaupt nicht exkommuniziert oder so und gesagt, ach so, jetzt kriegst du zuerst mal eins drauf. Nee. Er wurde überzeugt und zum Zeuge der Realität, dass der Nazarener Jesus auferstanden ist. Jesus begegnet ihm mit Barmherzigkeit. Man hätte wohl eher Wiedergutmachung gefordert, oder? Jetzt muss er erst einmal richtig unten durch, oder so. Was der alles ausgefressen hat, ordentlich Bleche, gell? Neu, das ist überhaupt nicht Jesu Prinzip. Jesus handelt nach dem Gebot der Liebe. Denn er ist die Liebe in Person. Die Begegnung wurde zum Segen für Europa. Sonst gäbe es uns heute in der Form wahrscheinlich nicht.
Und die Tür zum Reich Gottes wurde sperrangweit aufgemacht. Und wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade, damit eine Veränderung in unserem Leben stattfinden kann. Das geschieht, wenn wir dem lebendigen Gott, der sich in der Gestalt von Jesus offenbart, begegnet. Er weist niemanden zurück, der zu ihm kommt. Seine Arme sind ausgestreckt nach dir. Er ruft dich beim Namen und möchte dir Zukunft schenken. Und das auch in widrige Umstände. Und das ist so gewaltig, dass man kann das gar nicht, man muss es erfahren. Man muss es erleben. Das ist, man kann viel diskutieren und die Leute ans Ohr quatschen und sagen, oh, das verhält sich so und so und so und so, aber die reale Begegnung mit dem lebendigen Gott, die ist dir so nah. Die ist dir so nah. Das ist nur ein Gebet. Du musst ihn ansprechen. Du musst ihm begegnen, indem du, viele trauen sich ja immer mal zu beten und sagen, ja, Gebet, das ist irgendwie so ein Formalismus da, das, lieber Gott, mach mich froh, dass ich in den Himmel komme oder so. Nein, wir fangen an, diesen Jesus anzusprechen und sagen, Jesus, wenn du real bist, wenn du wirklich existierst, so wie die Leute da, diese Christen das erzählen, dann komm und begegne mir. Und das ist so einfach, das versteht sogar ein kleines Kind. Gell? Und ich möchte enden an der Stelle. Und ja, und ich überlasse es jetzt euch. Gell? Jesus liebt euch. Amen.